wünsche uns allen einen schönen guten Morgen. Ich freue mich mal wieder hier zu sein nach längerer Zeit und die ganzen lieben Gesichter der Geschwister wiederzusehen. Ich darf auch noch Grüße von zu Hause bestellen, von meiner Frau, der Lydia, die Sie kennen. Und ja, ich freue mich, dass ich heute einfach mal wieder hier sein darf und Gott möge uns heute in diesem Gottesdienst segnen. Wir haben uns hier versammelt im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der, obwohl er die himmlische Herrlichkeit kannte, es nicht für einen Raub gehalten hat, diese zu verlassen, sondern er ist Mensch geworden, wurde als Mensch erkannt und ward gehorsam seinem himmlischen Vater, gehorsam ja bis zum Tode am Kreuz. Deswegen hat er uns eine Erlösung geschaffen, dass wir Frieden haben können mit Gott, unserem Vater. In seinem Namen sind wir hier versammelt. Amen. Wir wollen uns heute mit einem alttestamentlichen Text auseinandersetzen. Und zwar steht er im ersten Buch Mose im Kapitel 3, die Verse 8 bis 15. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen vom Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau aber sprach: Die Schlange betrog mich und so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht und verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was für ein Unglück! Die Krone der Schöpfung war gefallen. Und Gott lässt sich aus der himmlischen Herrlichkeit herab und sucht nach seinen Geschöpfen, obwohl er ja eigentlich genau wissen müsste, wo sich die befinden. Wenn man sich die Gottesbegegnungen zwischen Menschen und Gott im Alten Testament vergleicht, zum Beispiel der brennende Dornbusch, wo Gott dem Mose im Dornbusch begegnet, oder dem Jakob in der himmlischen Leiter, ist das immer ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit und Majestät. Aber jetzt gerade hier, wo der Mensch das Schöpfungswerk Gottes vor die Wand gefahren hatte, kommt Gott in den Garten und sucht nach seinen Geschöpfen. Und in diese Frage, wo bist du, können wir uns alle gut mit einreihen. Denn Gott sucht auch uns und hat auch uns gesucht. Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Jens, wo bist du? Wenn wir im Psalm 14 nachschlagen, die Verse 2 und 3, dann steht da: Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug wäre und nach Gott fragt. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist von Natur aus unsere Lage. Und doch ruft uns Gott der Herr. Und man fragt sich vielleicht, warum tut er das? Weil er es nicht anders kann. Jesus hat gesagt: Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Es ist einfach Gottes Ur- und innigstes Wesen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und Gott bleibt immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Adam versteckte sich vor dem Angesicht Gottes. Und als er gefragt wird, versucht er sich zu rechtfertigen und sagte: Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Das war eine wirkliche Furcht. Es gibt auch eine andere Furcht in der Bibel, die ist beschrieben im Katechismus von Martin Luther. Da wird immer zu den Glaubensfragen gesagt, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das ist eine Gottesfurcht gepaart mit Liebe und heißt nicht, dass man sich vor Gott fürchtet im Sinne von Angst, sondern dass man ihn als den anerkennt, wer er ist, nämlich der allmächtige Gott und Vater. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Auch wenn Gott uns sucht, dürfen wir wissen und müssen wir wissen, dass unser Leben im Grunde genommen auf offener Bühne sich abspielt und dass alles, was wir tun, vor Gott nicht verborgen ist. Und man sollte sich das auch bewusst machen, dass es schrecklich wäre, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ohne unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Das steht so genau in der Bibel. Und das wissen wir eigentlich auch, wir Menschen. Denn irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir uns für das, was wir auf dieser Welt getan haben, vor Gott verantworten müssen. Lehnst du Gott ab? Muss er dich suchen gehen? Von deiner Natur her schon. Und was unternehmen wir nicht alles, um dieser Frage auszuweichen? Wir flüchten uns in Hobbys, in Beschäftigkeit, vielleicht in Atheismus oder Spiritualität, Alkohol, Hektik, Stress, Arbeit. Oder wir gehen hin und biegen uns das Wort Gottes so zurecht, bis wir selber damit fertig werden können. Aber letzten Endes kommt irgendwann doch einmal der Punkt, wo wir vor Gott stehen werden. Und dann wird er uns fragen, wie wir zu ihm stehen. Und das ist eine sehr digitale Frage. Was ist eine digitale Frage? Wenn ich dieses Glas Wasser hier habe, kann ich fragen, ist in diesem Glas Wasser? Dann gibt es nur zwei Antworten, ja oder nein. Wenn ich fragen würde, wie viel Wasser ist da drin, dann könnte man sagen, da sind 75 Milliliter drin. Das wäre eine analoge Antwort. Aber die digitale Frage ist hier drin Wasser? Ja oder nein? Wenn wir einmal vor Gott stehen, dann geht es um die Frage, stehst du unter dem erlösenden Blut Jesu Christi? Ja oder nein? Das ist eine ganz erschreckend einfache Frage. Wir müssen Rechenschaft ablegen über das, was wir einmal getan haben. Und jeder weiß selbst in seinem Leben, mit wie viel Sorgen und mit wie viel Schuld er durchs Leben geht. Und in unserem Bibeltext, den wir vorhin gelesen haben, gibt es viele Paradebeispiele, was man dabei alles falsch machen kann. Wir können die Schuld leugnen und auf unsere guten Taten verweisen, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich tue recht und scheue niemand. Wir können versuchen, die Grenze von Schuld und Sünde zu verschieben, aber damit macht man Gott letzten Endes zum Lügner, wenn Gott sagt, wo die Grenze ist und man selbst versucht, sie woanders hinzulegen. Und ganz schlimm ist es, wenn wir hingehen und die Schuld auf andere schieben. Das ist genau das, was Adam und Eva in dem Beispiel getan haben. Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da wird dann der Spieß plötzlich umgedreht. Die Frau, die du mir gegeben hast. Dahinter steckt dann die Frage, wie kann Gott das zulassen? Wir holen uns gleich andere Menschen mit ins Boot und versuchen sie mitzuverdammen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dies in unserem Leben eine sehr wichtige Frage ist, wie wir zu Gott stehen und was wir ihm antworten, wenn er kommt und uns sucht und fragt, wo bist du? Diese Verstrickung in Vorwürfe und in Schuld, die schleppen wir ein Leben mit uns mit und das kann eine sehr, sehr schwere Last werden, wenn wir keinen Ort haben, wo uns diese Schuld vergeben wird. Im Psalm steht an einer Stelle, wie eine Last sind sie mir zu schwer geworden. Dann dürfen wir an den Herrn Jesus denken, der gesagt hat, kommt zu mir und nehmt mein Joch auf euch, denn meine Last ist leicht. Und wenn wir mit Jesus zusammengehen, dann geht er auch immer mit. Was können wir also tun, um die richtige Antwort zu geben, wenn Gott nach uns sucht? Wir können Gott unsere Last und unsere Schuld bekennen. In der Bibel, im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Treu heißt, es ist zuverlässig und gerecht heißt, es ist konsequent. Treu, wem gegenüber? Erst einmal sich selbst gegenüber, weil Gott sich nicht verleugnen kann, und uns gegenüber. Und er ist gerecht. Gott macht keine Fehler. Und Gott ist absolut unbestechlich. Und alles, was er tut, ist getrieben von einer unglaublichen Liebe uns Menschen gegenüber. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, weil er so gerecht ist, bekommen wir entweder das, was wir verdienen, oder aber jemand anders für uns hat schon längst bekommen, was wir verdient hätten. Und das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Es kann uns nur zum Leben dienen, dass wir uns bewusst machen, wer wir eigentlich sind von Natur aus und was der Herr und Heiland Jesus Christus für uns getan hat. Herr, präge tief in meinen Sinn, wer du bist und was ich bin. Und wir brauchen nicht zu verzagen. Wenn die Frage, wo bist du und wo stehst du, auch digital ist, ist es das Leben mit Gott nicht. Gott hat keine Absicht, uns zu verderben oder böse oder schlechte Gedanken gegen uns. Im Jesaja im Kapitel 42 in Vers 3 wird geschrieben, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das zerstoßene Rohr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein Schilfrohr habt und das ist gebrochen, alles zermalmt und da ist nur noch so eine ganz kleine Seele, die hält noch diese zwei Stücke zusammen. Was würden wir machen? Sense her, weg damit, ab in den Ofen, auf den Kompost. Da kommt Gott her und sagt so, nein, da ist noch eine feine Seele übrig. Lass es stehen. Oder der glimmende Docht. Kennen wir in der Adventszeit, wenn die Kersten ausgepustet werden und da glimmt noch so ein Docht und dann steigt da ein Rauch auf und es macht sich ein Gestank breit und das Erste, was man macht, ist den hier und ausmachen. Und Gott sagt, lass es doch an. Es glimmt. Es leuchtet noch. Selbst hier wird Gott unser Herr warten, bis die Kerze entweder total ruiniert ist oder aber sich von ihm entzünden lässt. Es ist gut, dass es da jemanden gibt, der die Schuld, die uns bedrückt und belastet und von Gott trennt, getragen hat. Gott durchbricht diese ganze Schuldschieberei und Jesus bekommt stellvertretend für uns ganz gefallene Schöpfung die Schuld aufgelegt. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Fällt euch das auf? Da steht nicht, werden wir geheilt, sondern wir sind es. Und wenn du dich gar nicht danach fühlst, und wenn dein Leben ganz anders aussieht, dann gibt es auf diese Fragen wieder eine ganz einfache Antwort. Bin ich ein Kind Gottes? und hat mein Heiland am Kreuz auf Golgatha mit seinem Blut für meine Schuld bezahlt. Und dann darf ich wissen, dass auch wenn ich mich als geknicktes Rohr oder als glimmender Docht fühle, dass alles schon erledigt ist. Dass in Gottes Augen durch unseren Heiland Jesus Christus alles fertig und alles komplett ist. Dass unser, in diesem Vers, in Jesaja Kapitel 53, wird durch das Seine und das Ihm ersetzt. Und damit sitzen wir in unserem Leben nicht mehr im Regiment, sondern unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und wie erleichternd kann das sein? Nun haben wir die Möglichkeit, durch Jesus unser Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Wir wissen um unsere Schuld, aber wir wissen auch, wo uns unsere Schuld davongetragen wurde. Und wir wissen um die Vergebung unserer Schuld. Und darum heißt es, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, dann verstocket eure Herzen nicht. Es gibt keinen Grund, sein Herz zu verstocken, wenn der Herr kommt und dich bei deinem Namen ruft. Gott sucht uns noch immer, Tag für Tag. Das müsste er nicht und er tut es trotzdem. Er ist der gute Hirte und der gute Hirte sorgt für seine Schafe. Gott bricht in unser Leben ein und sucht uns. Warum tut er das? Weil wir nicht da sind, wo wir eigentlich sein sollten. Nun schaut Gott in unser Herz. Was tun wir nun? Verfallen wir in unseren alten menschlichen natürlichen Trott? Laufen wir davon? Was für ein dummes und hoffnungsloses Unterfangen ist das? Am besten ist es, wenn uns Gott gar nicht suchen muss. Aber gut ist es, wenn wir dann zu ihm kommen und hilfesuchend unsere Hand nach der seinen ausstrecken. Und dann dürfen wir wissen, dass er uns immer auffällt. Meine kleine Tochter, die ist anderthalb, die stand vor ein paar Tagen so einen halben Meter höher auf der Treppe und ich stand so seitlich und sie ließ sich einfach nach vorne fallen. Das darf sie nicht. Was habe ich gemacht? Bin hingegangen, so, dann mach mal die Grätsche hier, ne, damit du weißt, wie weh das tut. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe sie aufgefangen, weil sie sich im vollen Vertrauen hat fallen lassen, weil sie wusste, dass ihr Vater sie aufhängt. Und wenn wir, die wir in unserem Herzen so viel krudes Zeug mit uns rumschleppen, schon dazu in der Lage sind, wie viel mehr wird unser himmlischer Vater nicht uns auffangen, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, uns bei seiner Hand zu nehmen. Wo möchten wir sein? Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Dass ich am Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Wenn Gott uns diese Frage stellt, wo bist du? Dann sollten wir antworten, ich stehe am Kreuz von Golgatha und dein Sohn Jesus Christus hat mit seinem Blut meine Schuld für mich bezahlt und nun kann ich Frieden mit dir haben. Und ich kann gar nicht anders als hier zu stehen, denn das ist der einzige Ort, wo ich auf Dauer überstehen kann. Und hier ist der einzige Ort, an dem wir mit dir, himmlischen Vater, Frieden finden können. Amen. Wir neigen uns zu einem Gebet.